Hallo, hier ist Markus Kretz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost. Ja, läuft das Band? Gut. Kommunikation, ja, heute ein ganz besonderes Thema, ja, mit einem Mensch, der die andere Seite uns mal als Humor beleuchten wird, ja. Hier ist er, Burkhard Beneken, er ist... Wie man mal im Anzug sieht, griechischer Wirt. Nein, er ist Strafverteidiger. Ich hoffe, dass ich dich niemals brauchen werde. Und er arbeitet so gut, dass er einen gängigen Podcast hat, Advokaten des Bösen, der sehr gut läuft. Und er gewinnt auch viele Fälle, tatsächlich. Und du kommst gar nicht so weit weg aus dem Mahl. Da ist gar nicht so weit
genau,
weg.
Mitten aus dem Pott. Ja. Bin auch gebürtig hier aus der Ecke.
Ja.
Und habe auch meine überwiegende Klientel hier, wobei ich mittlerweile
das
auch...
Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, ja, ich kenne die alle.
Wenn ich hier so ins Publikum gucke, mich trifft ja die Schweigepflicht, aber so den einen oder anderen habe ich, glaube ich, erkannt.
Ja. Ja, ja, jetzt sind noch ein paar gegangen, ja, vorher. Es ist natürlich ein Thema und damit will ich, da habe ich ja auch vorher schon gesagt, ein bisschen reingrätschen. Es gibt Gewalttaten und es gibt Sachen, wo ich selber sage, wie kann man ihn verteidigen, weil da gibt es nichts zu verteidigen. Ja, so, du musst natürlich, du hörst nur die Sache, du hörst den Fall. So, und dann guckst du, hat er einen am Helm gehabt, hat er einen über den Durst getrunken, was ist passiert? Und dann beginnt ja die kleine Arbeit, ja, wo du genau rausforschst, hat er wirklich einen weg oder hat er bewusst getan oder aus welchem Grunde? Ja, ist ja im Endeffekt mega interessant.
Du kennst dich erstmal erstaunlich gut aus mit Strafverteidigung, merke ich.
Hör mal, ich habe jahrelang da durchgewischt. Also,
nein, aber in der Tat ist so, wir werden immer wieder gefragt, ja, wie könnt ihr das eigentlich mit eurem Gewissen vereinbaren, Verbrecher rauszupauken? Vor allen Dingen, wenn du jetzt wirklich als Anwalt weißt, ne, dein Mandant hat Dreck am Stecken, hat vielleicht auch eine schwere Gewaltstraftat begangen und dann wirkst du ja im Einzelfall darauf hin, dass so jemand dann vielleicht sogar völlig unschuldig mit dem Freispruch rauskommt, und da muss man einfach zu sagen, das ist genau unsere Aufgabe. Ja? Ja. Als Strafverteidiger hast du nur für deinen Mandanten das Günstige rauszusuchen, alles Negative musst du ausblenden, dafür gibt es die Staatsanwaltschaft, die sucht das Belastende
raus. Wenn er
es
nicht hinkriegt, ist er schuld.
Genau.
Ist der Staatsanwaltschaft.
Ja, ja, genau.
Wenn er nicht hinkriegt, die Beweise auf dich
genau, zu legen. Genau so, ja. Im Rechtsstaat musst du nachweisen, ja, und wenn du nicht nachweisen kannst, musst du freisprechen. Und du musst auch jemanden haben an der Seite des Beschuldigten, der ja seine Rechte gar nicht kennen kann. Ja, du hast einen oft hochprofessionellen Staatsanwalt, ja, der mit einem riesen Polizeiapparat arbeitet und auf der anderen Seite ist oft ein rechtsunkundiger Bürger, der im Einzelfall ja auch mal unschuldig sein kann, das darf man auch nicht vergessen. Und da brauchst du dann jemanden, der dir deine Rechte erklärt und dir wirklich, sag ich mal, eine realistische Einschätzung der Sachlage gibt.
Ja, ist ja oft, dass, sag ich mal, jemand, sag ich mal, festgenommen wird und dann meint durch, ja, ja, es hat schon jemand ausgesagt, so und so, was gar nicht passiert ist. Ja, und er sagte, ja, das war schon ein bisschen härter oder irgendwie sowas. Das kommt dann ja hinterher raus. Ja, ja, solche Sachen. Für mich ist das so, das deutsche System ist für mich manchmal zu lasch. Ja, wenn ich eine Straftat sehe, wo ich sage, ja, den darf man eigentlich nicht wiedersehen, diesen Menschen, für das, was er getan hat. Ja, wie die Amerikaner zum Beispiel dann sagen, hier, der kriegt lebenslänglich und dann ist es lebenslänglich. Was hältst du vom deutschen System per se?
Also es ist ja so ein bisschen die allgemeine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass hier viele Kuschelurteile gesprochen werden, dass viele zu milde wegkommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht den Eindruck. Ich glaube, dass in Deutschland sehr ausgewogen geurteilt wird, dass viele auch vernünftig verurteilt werden, muss man sagen. In einigen Fällen habe ich als Strafverteidiger sogar den Eindruck, dass wir zu oft verurteilen. Ja. Das betrifft insbesondere so die Fälle, wo es Aussage gegen Aussage Konstellationen gibt. Eine Person behauptet etwas über eine andere Person. Es gibt nichts Objektives. Ja. Und meine Feststellung ist, dass viele Staatsanwälte, aber auch Richter, sprichwörtlich dann schon festgelegt sind vor der Verhandlung. Ja, fußballerisch würde man sagen.
Beeinflusst sind.
Genau, du gehst in die Verhandlung, ja, und es steht schon 0-2 gegen dich, nur weil jemand etwas Belastendes über dich gesagt hat. Und dann heißt es oft so gerichtet an den Angeklagten, ja, aber lieber Angeklagter, warum soll die Frau das denn erfinden, wenn es denn nicht so ist? Ja, und ja, wenn du dich dann nicht entlasten kannst, bist du schon so gut wie verurteilt. Ja, also Also das wird oft nicht gesehen.
Die Gesellschaft ist so, muss man ganz ehrlich sagen.
Das muss man wirklich sagen. Und auch wenn ich dann oft höre, ja Mensch, der kriegt ja nur 7 Jahre. Ja? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr häufig im Gefängnis, besuche meine Mandanten da und ich möchte da nicht einen Tag sitzen, geschweige denn eine Woche. Ja, da machen sich auch viele, glaube ich, gar kein Bild, was da mit einem passiert, wie diese Situation ist, wenn man da eingeschlossen auf 8 bis 10 Quadratmetern sitzt, jahrelang. Das ist schon eine sehr, sehr harte Strafe und keinesfalls, wie es ja auch oft heißt, dann, sag ich mal, so ein besseres Hotel, die haben ja da Fernseher drin und so weiter. Ja. Das ist schon eine harte Parallelwelt, die einen wirklich auch mitnimmt. Ich habe ja jeden Tag mit den Leuten zu tun, die da drin sitzen. Und das wird so in der öffentlichen Diskussion, bei dem ist alles viel zu milde und die kommen alle viel zu gut davon, wird oft übersehen.
Ich muss für mich sagen, ich bin der Normalbürger in sowas. Wenn du was hörst, denkst du erstmal, yo, ist so, dieses... Das kennen sie doch auch. Und in dem Moment hast du dem schon deine Meinung eingetrichtert. Ja, so. Es gibt eine sehr schöne, ich komme gerne von der Comedy da rein. Es gibt eine sehr schöne Sendung von King of Queens, wo der Vater, Arthur, als Jurymitglied da sitzt und du hörst seine Gedanken nur. Und einmal sagt der Staatsanwalt, der hat das und das gemacht. Warum wird der nicht direkt verurteilt? Dann kommt der Verteidiger und sagt, dann, die arme Sau, der ist völlig unzurecht hier. Ne? Aber es ist zwar eine Comedy-Sendung, aber genauso denkt man, der was erzählt, dem glaubst du das. Ja? So, du suchst ja, in der heutigen Zeit sucht dir keiner deine Meinung, seine eigene Meinung. Wie kommst du da drauf, den Leuten, hättest du Hoeneß rausgeholt?
Also ich...
Mal ganz ehrlich. Ja? Weil... Wäre nicht Uli Hoeneß, wäre er nicht weggekommen, oder?
Also mir fällt gerade, wo du sagst, Uli Hoeneß, FC Bayern München, Leon Goretzka, den Nationalspieler, den habe ich rausgeholt. Der ist nämlich mal zu schnell Auto gefahren.
Echt?
Und dann haben wir ihn, da war er noch Schalker damals, ja. Und dann haben wir ihn vor dem Fahrverbot bewahrt. Bei Uli Hoeneß...
Hey, ich auch nochmal einen Fall für dich, aber komm, mach jetzt mal.
Bei Uli Hoeneß ist es natürlich schwer zu beurteilen aus der Ferne.
Ja.
Und ich mag das auch ehrlich gesagt nicht, wenn man sich dann so als Besserwisser darstellt nach dem Motto, ich hätte das viel besser gemacht als der Anwalt von Uli Hoeneß. Das möchte ich mir auch nicht anmaßen.
Ja.
Ich glaube, insgesamt ist Herr Hoeneß, wenn man jetzt so sieht, was in den Medien jedenfalls berichtet wurde, die Schadenshöhe mehrere Millionen, ja, ich glaube an die 30 Millionen standen da im Raum, ist er, glaube ich, ganz gut gefahren. Das muss man schon sagen.
Und er ist ja auch... Von der Post, wie hieß er?
Bitte?
Der von der Post, der Steuerhinterziehung, Chef von der Post.
Zum Winkel?
Ja.
Zum Winkel.
Der hatte ein bisschen mehr und gar nichts.
Der ist mit einer Bewährung davon gekommen.
Ja,
ne? Ja, genau. Da gab es ja auch noch dieses legendäre Urteil auch des Bundesgerichtshofs, wo es dann hieß, so bis zu 1 Million Euro kann man noch eine Bewährung bekommen.
Ist dasselbe Land.
Ist dasselbe Land,
genau. Ja, ist so. Ne? Der eine macht das so, steht vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit, vielleicht wollten sie beim Hoeneß mal sagen. Komm, jetzt zeigen
Wobei,
wir euch mal.
Wobei, muss man natürlich sagen, bei Hoeneß die Summen auch schon eine andere waren. Ne? Also 30 Millionen ist schon eine andere Nummer als 1 Million.
Ist der Hoeneß. Nein, aber er hatte vorher ja eben auch schon so gemeckert über Ermatt und so weiter und plötzlich macht das selber. Naja, also war schon sehr skurril, die ganze Geschichte. Hat aber auch viel Gutes gemacht, bei Herr Zumwinkel bestimmt auch. Ja, aber trotzdem muss man ja Fall für sich sehen. Du darfst, und ich mache ja genau diesen Fehler gerade, dass ich miteinander diese Sachen vergleiche.
Genau. Ja, jeder Fall steht wirklich für sich. Und genau.
Sag so, das war damals passiert, das war damals passiert. Aber du musst ja jeden Fall neu aufgreifen. Ja, wofür findest du das alles? Oder ist das nicht total langweilig, Bücher durchzuwälzen oder was? Oder heute Internet?
Also mit Bücher oder Internet durchwälzen hat Strafverteidigung eigentlich wenig zu tun, ja, sondern ich beschäftige mich ja jeden Tag mit Menschen. Ja, und die haben oft, muss ich sagen, bewegende Geschichten zu erzählen, weil ich ja auch immer frage, warum ist jemand auf den falschen Weg gekommen? Weil das ja oftmals für meine Verteidigung nützt. Ja, ich habe zum Beispiel,
Kohle.
Wir sind hier im Ruhrgebiet, kann ich mal einen krassen Fall erzählen, des sogenannten Internetkillers. Den habe ich 2008 bzw. 2009 vertreten. Der hat mehrere Damen angechattet im Netz, war damals so der erste große Fall in diesem Bereich, hat dann mit denen sexuell verkehrt und die danach umgebracht. Und das ging dann groß durch die Medien und bei der Vorbereitung der Verteidigung habe ich mit meinem Mandanten dann auch zum Beispiel besprochen, was so in seiner Kindheit und Jugend passiert ist. Ja. Und du wirst nicht glauben, das Erste, was er sich noch erinnert, war im Alter von 4 Jahren. Da kommt sein Stiefvater in sein Schlafzimmer, zieht ihn an den Haaren raus und vergewaltigt dann seine eigene Mutter vor seinen Augen. Das ist das, was er so als frühestes erinnert. Nur um dem mal klarzumachen, so ein Mensch kann aus meiner Sicht nicht normal sein. Das soll keine Entschuldigung für seine späteren Taten sein, ja, aber eine Erklärung, warum jemand auf den falschen Weg kommt. Ja.
Aber darf dieser nochmal freigelassen werden?
Ja, darf er, wenn er entsprechende Therapien macht hinter Gittern, ja, wie es jetzt bei ihm zum Beispiel der Fall ist. Er hat mittlerweile schon wieder Ausgänge. Ja, ich, ja, habe ihn kürzlich noch in Hamburg besucht, war mit ihm draußen vor den Toren der JVA, Justizvollzugsanstalt, ja, Santa Fu, wie sie in Hamburg heißt, ja, und habe mit ihm Kaffee getrunken. Und das lassen die natürlich auch.
Also wirklich, ist kein Scherz. Von jeder JVA, die spielen in irgendeiner Liga mit. Ja. Natürlich wechselt das Personal in der Mannschaft, aber die haben eine gute Fußballmannschaft, die spielt fast Landesliga. Das ist mir gerade nur dazu eingefallen.
Ja. Das wird natürlich auch nur zugelassen.
Fand den Bericht interessant, dass die alle, die haben nur Heimspiele, weil sie ja nur bei sich spielen dürfen. Ja. Aber da sind Fußballer, die tatsächlich auch mal Bundesliga gespielt haben oder zweite Liga oder was früher, ja, trainiert haben, und die dann eben da einsitzen, helfen also in dieser Mannschaft auch. Deswegen wird die Mannschaft immer Meister, kann aber nicht raus.
So nah liegen, ja, Mord und Fußball zusammen, wie du siehst. Ja. Ne? Ja.
Nein, ich bin, ja, froh für mich selber, dass ich manche Sachen so locker sehe. Ich will mich da nicht reindenken. Ich will mich nicht in diese Situation denken, in die Tat. Ich möchte mich da nicht reindenken. Ich bin jemand, ich würde, sag ich ganz ehrlich, Selbstjustiz verüben, wenn einer jemand von mir hat, ich wäre sofort da und das war's. Ja, ganz einfach. Wenn ich wüsste, der hat das gemacht, dann gehe ich selber lieber weg, aber der hat das gemacht und das macht er niemand, das tut er niemand anderem mehr an. Das ist für mich selber meine eigene Meinung. Ja, so. Also, ich weiß, dass da jemand, man, ja, muss jede Sache für sich selber sehen, aber wenn ich betroffen bin, wenn ich merke, wie jemand leidet darunter, wenn ich durch eine Tat merke, wenn jemand leidet, dann gucke ich nicht Aktenzeichen XY, ja, da ist einer weg, wir fahren erstmal nach Wien und fragen danach, ob er da ist, sondern einfach nur, ich sehe die Tat dann und ich empfinde es nicht so, aber passiert dir das auch selber? Hast du ein anderes Empfinden oder nicht?
Selbstverständlich, wenn du persönlich von einer Straftat betroffen bist, ja, das ist ja ganz klar, ist ein anderes Empfinden, als das wir jetzt haben, wo wir beruflich, professionell damit umgehen.
Aber ich könnte schlechter weggehen.
Egal, ob du Strafverteidiger, Richter oder Staatsanwalt bist. Ne,
das ich könnte ja vom Urteil schlechter weggehen.
Nur mit einer Selbstjustiz ist natürlich eine Geschichte, die ich jetzt offen gestanden nicht gutheißen kann. Ja,
mindestens,
du maßt dir dann ja an, sag ich mal in Anführungszeichen, selbst Richter zu spielen und das Recht selbst durchzusetzen. Und ich finde es schon mal wichtig, dass man in einem vernünftigen Verfahren von Profis, in Anführungszeichen, ja, nämlich Richtern am Ende, die entscheiden, prüfen lässt, ob überhaupt etwas dran ist an der Sache oder nicht. Das,
ja,
muss man ja
erst. Aber das ist das erste Empfinden. Kann ja sein, dass das später, dass du ruhiger wirst, oder wer weiß was. In der Affekthandlung, wenn du das in diesem Moment machst, wo du hörst, ja, so, und wenn du einen Halbtag drüber, dann sagst du so, hoffentlich bemühen die Räder richtig, der Justiz, und er geht für lange Zeit weg. Ja, aber wenn du dann hörst, der wird zum Beispiel freigesprochen, dann ist das doch auch für einen selber, wie kann der freigesprochen werden? Ne, wie konnte damals der O.J. Simpson freigesprochen werden? Und dann holen sie ihn für irgendwas, weil er seine Sachen zurückholt. Und dann,
nur oftmals gibt es halt eben auch gute Gründe dafür, jemanden freizusprechen. Ne? Ja. Das muss man auch sehen. Man kann es jetzt nicht so allgemein sagen. Ne? Aber es gibt immer wieder Fälle.
Ich möchte ganz kurz sagen, ich bin ein RS-Profi, ich bin Laie. Ja? Ich lese was oder ich erfahre was, ich denke über irgendwas und dann sage ich erstmal, boah, wie geht denn sowas? Wie kann das passieren? Oder warum schreitet keiner ein? Oder warum sagt keiner was? Ja, so, ne, das passiert jeden Tag auf der ganzen Welt so. Du hast jeden Tag damit zu tun. Macht dich das nicht bekloppt? Kannst du nicht, ohne über die Fälle nachzudenken, einpennen, dass du sagst so, boah, wie mache ich das? Wie mache ich das? Also ich fände das für mich schwierig, wenn ich nur so negativ denke oder also, negative Ereignisse um mich herum hätte.
Ja, wir hören schon viele krasse Sachen. Ne? Viel Leid, ja, klar. Ne? Ich mache wirklich so dieses klassische Strafrecht, ne, mit viel Vergewaltigung, Mord, Totschlag, Clankriminalität, ja, ist eines meiner Hauptgebiete. Und, ja, da hörst du schon viele krasse Dinge und siehst natürlich auch viele Menschen, die viel ertragen müssen. Ja, und was, ja, teilweise natürlich auch meine Mandanten verursacht haben. Ich sehe das aber wirklich professionell und kann, ja, da zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und meinem Privatleben sehr gut trennen. Ja, ja, und
Dir ist auch privat noch nie irgendwie Schaden angedroht worden oder irgendwie sowas durch, gerade wenn du jetzt sagst, gerade Milieu oder Clan.
Ja,
oder
also du hast, wir machen auch viele Rocker-Mandanten, ja, so quer durch den Bereich, ja. Und natürlich viele harte Jungs auch dabei.
Ja.
Es gibt aber eine Grundregel, wie du dich da sehr gut schützen kannst als Verteidiger, sei ehrlich zu deinem eigenen Mandanten. Ja? Es gibt immer wieder junge Kollegen, die frisch am Markt sind, vielleicht nicht so viel zu tun haben und die lehnen sich dann aus dem Fenster, fordern Honorar, teilweise auch einiges, so nach dem Motto, zahl mir nochmal Summe XY, ja, dann wird es, genau, und dann läuft es auf die und die Strafe hinaus. Einige sichern vielleicht auch etwas zu nach dem Motto, ich hole dir da eine Bewährung raus, und wenn das dann hinterher nicht funktioniert, dann kriegst du natürlich auch als Anwalt ein Problem unter Umständen mit dem einen oder anderen Mandanten, und deshalb sollte man da, ist eine der Grundregeln, sehr, sehr zurückhaltend sein und den Mandanten ehrliche und realistische Einschätzungen geben und also, auf keinen Fall irgendwas versprechen, was du hinterher nicht
halten kannst. Du sagst auf Fakt, du bist schuldig.
Ganz klar.
Ja. Und aus der Nummer kommst du so erstmal nicht raus.
Und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die du haben musst als Strafverteidiger. Du musst auch ein Standing vor deinem Mandanten haben, ja, und nicht so ihm nach der Nase reden, das möchte er gerne hören. Sondern wenn ich die Akte aufgeschlagen habe, habe die gelesen und komme zu dem Ergebnis, er ist schuldig und er wird verurteilt, dann sage ich ihm das auch. Ja, und dann kann er mir 50 Mal erzählen, er wäre unschuldig.
Ja.
Entweder hört er dann auf mich, ja, und wir gehen in Richtung Geständnis, womöglich wenden wir uns an die Opfer, machen Ausgleich, Schmerzensgeldzahlung, Entschuldigung etc.
Ja.
Oder er sucht sich einen anderen Anwalt, weil ich muss persönlich immer hinter der Verteidigung stehen können. Ich muss das verantworten können. Und wenn ich weiß, du bist bei mir beispielsweise Mandant, du wirst hundertprozentig verurteilt, dann wäre ich ein schlechter Anwalt, wenn ich deinen Kurs in Richtung Freispruch mitmachen würde, weil du dann am Ende unzufrieden sein wirst.
Ja, mit dem Freispruch bin ich erstmal nicht unzufrieden.
Wenn es den dann nicht gibt.
Ja.
Du wolltest ihn aber unbedingt, und ich weiß vorher...
Wie lange hat der sitzen müssen bisher?
Genau, also der sogenannte, laut den Medien, Internetkiller hat ein sogenanntes kleines lebenslänglich bekommen. LL, sagen wir im Fachjargon dazu.
Also 15.
Kann man so auch nicht sagen, ist eine grobe Richtung. Ja, er ist jetzt 13 Jahre mittlerweile in Haft und hat mittlerweile schon Ausgänge.
Ja.
Und dann wird so nach 15 Jahren überprüft, ob eine vorzeitige Entlassung in Frage kommt. Kann aber auch 16, 17, 18
Jahre. Über Psychologen und die mit ihm dann sprechen.
Ganz genau. Es gibt einen eigenen Sachverständigen, der ihn nochmal komplett mehrere Tage anhört.
Die ja selber unterschreiben müssen, ob er raus darf oder nicht.
Ja,
ist ja auch bei denen, sag ich mal, ein hohes Risiko. Ja, komm, den lasse ich frei, und da später passiert wieder was, dann habe ich ihn falsch bewertet.
Absolut, nee, ja. Und deshalb ist das auch gar nicht so leicht, jemanden, der mehrere Taten jetzt gerade im Mordbereich begangen hat, da wieder rauszuholen. Ja, weil natürlich auch viele Psychologen Sorge haben, wenn sie da jetzt ein Gutachten schreiben und sagen, die Prognose ist durchaus günstig, der geht raus und macht weiter, haben die natürlich auch ein Problem. Ja, und deshalb ist das... wenn du da jemanden rauskriegst, in der Regel schon sehr fundiert.
Ich habe ja gesagt, ich bin dadurch durch den Nachnamen, ich bin mit Marc Benecke mal aufgetreten, der forensisch viele Sachen rausfindet. Arbeitest du selber mit solchen Leuten auch zusammen, dass der dir vielleicht einen Hinweis, der kann das gar nicht gewesen sein, weil der lag so oder ist Linkshänder oder irgendwas.
Absolut. Haben wir jetzt gerade zum Beispiel auch in dem Buch, ne? Inside Strafverteidigung, was jetzt gerade erschienen ist, haben wir das auch beschrieben, welche Strategien wenden wir Strafverteidiger an, und eine sprichst du gerade an, das Einschalten von Sachverständigen. Da gibt es die verschiedensten Sachverständigen. Ja? Ich habe zum Beispiel oft, weil ich sehr viel Sexualstrafverfahren mache, namentlich Vergewaltigung, habe ich oft dann Glaubhaftigkeit Psychologen, so nennt man die, die untersuchen dann, ob der Aussage einer Frau zu glauben ist oder nicht, und begründen dann auch, warum das so ist, in die eine oder in die andere Richtung. Und wir hatten dann in einem Fall, der auch im Ruhrgebiet spielte, ein Gutachten von einer Gerichtssachverständigen. Sie sagte dem jungen Mädel, 16 Jahre war die, glaube ich, alt, sollte durch meinen Mandanten mehrfach betatscht worden sein, und sagte, ich glaube dem Mädel jedes Wort. Ja, das Mädel ist glaubhaft. Deshalb gab es auch eine Anklage und eine Gerichtsverhandlung. Und dann habe ich einen Sachverständigen aus Kiel eingeschaltet, den Professor Köhnken, ist einer der bekanntesten Glaubhaftigkeitspsychologen in Deutschland. Und der hat dieses Gutachten schon vor dem Prozess, also wirklich in Einzelteile, zerlegt. Ja, und dann haben wir das in dem Prozess präsentiert und alles schon, der Professor Köhnken, so der bekannteste Mann. Ja. Und dann kam die Opferanwältin zu mir an und sagte, ja, jetzt wo ich das Gutachten gelesen habe, möchte ich Sie, Herr Benecken, nur um eins bitten, bitte stellen Sie keinen Strafantrag gegen meine Mandantin wegen falscher Verdächtigung. Ja. Weil
aber der Mann kostet doch was, wenn du jetzt normal Pfandflaschenwegbringer bist.
Ja.
Ne? Ja, solche Leute kosten doch Kohle, oder nicht?
Wenn du normaler Pfandflaschenwegbringer bist, dann gehst du bei so einem Fall im schlechtesten Fall unschuldig ins Gefängnis.
Ja,
also ist ungerecht.
Es ist, wenn natürlich.
Ja, es ist wirklich ungerecht, wenn du keine Kohle hast, ja, und genau, bist eventuell auch auf einen Pflichtverteidiger angewiesen, der dir vom Gericht zugeordnet wird, der dich unter Umständen gar nicht verteidigt, ja, sondern eine Geständnisbegleitung macht. Ja, gilt jetzt nicht für alle.
Ist vom aber Gericht
gibt's,
bestellt.
Gibt's immer wieder leider.
So, und er sagt und, so, ja, seien Sie froh.
Genau. Räumen Sie mal alles ein, auch wenn Sie das nicht waren. Das erzählen wir alle. Aber Sie fahren besser damit.
Ja. Ja. Über solche Fälle redet ihr hier beide mit deinem Kollegen, dem Hans.
Genau.
Entschuldigung, ich bin hier Soulsänger. Redest du über diese Fälle? Nur, jetzt hast du ja Schweigepflicht. Was steht denn? Ja, dann habe ich mit über geredet.
Also.
Du hast ja eigentlich wie meine Mutter bei mir die Bravo gesperrt.
Genau, ganz so ist es nicht. Klar trifft uns erstmal die Schweigepflicht. Ich habe natürlich
Mach mal auf.
Ja. Ich habe jeden Mandanten natürlich vorher gefragt, ob ich über seinen Fall schreiben darf. Und ich habe dann die Namen fast alle geändert.
Ja.
Steht auch drin. Aber die Fakten selbst sind alle zutreffend.
Er heißt nicht mehr Hans, er heißt jetzt Ant. Ja. Das ist mega interessant. A, natürlich das Thema. B, dass das an einem Abend, egal wie weit es davon weg ist, aber beim Bingo gewonnen wird, ja, wo du dann selber denkst, boah, ich hätte mal was vor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann liest du dieses Buch, ach, guck mal, weißt du? Nein, also es ist im Endeffekt auch kein, ihr macht eure Erfahrung damit, die schreibt ihr ja auf, aber sag ich mal, wie man sagen kann, es gibt kein Rezeptbuch aus dem Tatort. Ne? Also du kannst kein vergiften mit den Sachen, die dann da drin stehen.
Also wir geben keine Anleitung zum Verbrechen, natürlich
oder
nicht.
Wie man eine Bombe
natürlich
baut,
nicht,
oder
aber weiß ich, ne? Wir zeigen schon auch relativ konkret, wie man Leute, denen etwas vorgeworfen wird, bestmöglich rauspaukt.
Ja. Ne?
Und das zeigen wir zum Beispiel, ich sehe bei dir hier ein Bier stehen, hatten wir einen Fall, da haben wir dann jemanden hochgerechnet in eine Promillekonzentration von ungefähr 4 Promille. Es war ein Russe.
Anfänger?
Es war ein Russe, deshalb war es glaubwürdig. Ja. Beim Deutschen hätte man es wahrscheinlich geglaubt, dass er 4 Promille verträgt. Genau. Und dadurch war er nicht normal zu verurteilen, sondern nur wegen Vollrausches. Ja. Und da ist die Höchststrafe 5 Jahre. Und nur dadurch, dass er dann im Tatzeitpunkt ungefähr 4 Promille gehabt haben muss, ist er in eine Bewährungsstrafe gekommen. Ja. Und das ist so ein erklären wir dann zum Beispiel auch, wie man die Promille ausrechnet und wie man halt eben vorgeht.
Ja, gibt ja einmal Urinpromille, Blutpromille und so weiter und was du vorher mitgemacht hast. Und der emotionale Moment, der auch die Promille hochhaut, tatsächlich. Ja, oder wenn du eine Moscherie gegessen hast.
Also,
ist kein Scherz, eine Banane erhöht deinen Promillewert, Moscherie erhöht deinen Promillewert, das ist so. Wenn nur 0,1 ist, aber du bist immer 0,0. Diese Grenze 0,0 ist witzlos, wenn du eine Moscherie isst. Ja, tatsächlich so, ja.
Nee? Wenn da Alkohol drin ist, klar.
Ja,
ist
ja logisch, natürlich.
Genau.
Ja,
was allerdings keinen Einfluss hat, das darf man auch mal sagen, wissen viele nicht, ob du vorher was gegessen hast, wie viel du gegessen hast, spielt promillemäßig überhaupt keine Rolle, sondern das betrifft nur die subjektive Alkoholverträglichkeit. Ja? Wenn du mehr gegessen hast, verträgst du den Alkohol in der Regel besser. Ja. Dein Promillewert ist aber immer gleich.
Mein erstes Programm hieß Literatur unter Betäubung. Und da hatte tatsächlich wirklich nur den Hintergrund, dass ich, sag ich mal, relativ viel vertrage und Leute sehe, wie die sich nach 2 Bier schon verändern, welchen Müll die labern. Und den Müll habe ich auf Papier gebracht, sag ich mal. Ja, und habe das dann für mich dann ausgearbeitet. Aber es, wie du schon sagst, bei jedem kommt es anders an. Ja, bei jedem, jeder reagiert da anders auf. Welcher war der härteste Fall, den du hattest? Wo du selber gesagt hast, so eigentlich hast du hier eine Grenze oder das wird ein hartes Brot.
Also wir hatten viel wirklich krasse Geschichten. Ja, so einer, der mir jetzt gerade spontan einfällt, war wirklich ein junger, gut aussehender Typ, Anfang 20.
Ich habe nichts gemacht.
Du weißt teilweise.
Ich bin unschuldig.
Wenn ich jetzt weiter erzähle, dann.
Nein, aber.
Nein, und du weißt ja manchmal als Anwalt vorher nicht, was wird dem Mandanten vorgeworfen. Ja, du gehst zu ihm in die Zelle. Und dann habe ich in den Haftbefehl geguckt und da war ich wirklich, als ich den Mandanten so sah und dann die Taten, die ihm vorgeworfen waren, wirklich geschockt, weil ich das bei dem nicht erwartet hätte. Natürlich kannst du nicht immer nach dem Äußerlichen gehen, aber Es war so, dass er Anfang 20 war, wie gesagt, ganz gut aussah, ja. An sich so ein Frauentyp, und dann wurde ihm vorgeworfen, mehrere Damen jenseits der 80 in Altersheimen vergewaltigt zu haben, ja. Und eine war bei dieser Vergewaltigung aus dem Bett gefallen und zu Tode gekommen. Ja, und das ist unfassbar, ja, und dann stellte sich auch heraus, er war wirklich krank, ja, psychisch krank, stand auf uralte Frauen und hat das halt eben in mehreren Fällen gemacht, ist auch dafür verurteilt worden, allerdings in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil er ja. halt eben diese krankhafte Störung hatte.
Für mich der Hammer ist, du, hörst das, du erlebst es hautnah, weil du die Seiten kennenlernst, du lernst den Täter kennen, ja, du lernst Verwandte des Opfers vielleicht kennen, und dann den Job so zu machen, wie du den machst, sachlich darüber zu reden, ja, mit dem Kollegen den Podcast, vielleicht, man kann den Advokaten des Bösen nennen, aber man darf nicht falsch verstehen, ihr seid ja nicht die Bösen, ja, sondern genau, es geht ja um.
Das ist übrigens Alina, unsere Assistentin, Alina, mit unserem.
Ja, einen Applaus für Alina.
mit unserem Advokaten des Bösen Podcast-Logo. Ja. Hörbuch gibt es auch schon zum Buch, aber ja. spannend finde ich ja persönlich das Blut an der Krawatte, ja. weil symbolisch klebt bei uns Strafverteidiger ja so immer ein bisschen rotes Blut an der weißen Krawatte.
Und du hast heute keine Krawatte an. Ist mir auch direkt aufgefallen.
Ganz genau.
Tatsächlich. Ja. Hört euch das an, gibt es auch bei Spotify?
Gibt es auch bei Spotify, ja.
Ja. Hört euch das an, ist
alle,
bestimmt.
Alle 14 Tage, mein Kollege ja. Hans Reinhardt und ich im Wechsel, ja. immer ein wahrer Fall, und wir erzählen halt eben nicht nur die Fälle, sondern ja. wir haben bei uns auch die Mandanten selbst, die zu Wort kommen, die wir ja. dann interviewt haben, sofern sie natürlich nicht in Haft sitzen, draußen sind. Gerade hatten wir jetzt noch eine Clan-Größe, ja, ja. den Cousin von Arafat Abou-Chaker beim Podcast Nummer 3 zum Thema Clans interviewt. Ja. Und das sind schon spannende Einblicke, die man da bekommt, und man kann mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
Es ist tatsächlich so, wenn man, ich gucke mir meine Freundin Jackie weiß das, die nervt das schon manchmal, aber ich gucke mir gerne ZDF-Doku, wenn ich was verpasst habe, gucke ich mir die Dokus an und so weiter, ist auch über Clans und so weiter, oder auch ob wie Rockerkriege passieren da und also so eine Sachen. So, und aber ich interessiere mich auch, warum und weshalb zum Beispiel auf der Welt was passiert, warum da ein Diktator was machen konnte und so weiter. Wir haben unsere Zeit hier hinter uns, aber trotzdem lernt die Welt ja nicht. Ja, es wird immer wieder, ich werde eher mit meiner Comedy arbeitslos als du damit. Ist das nicht schlimm?
Also.
Ja. Nein, also nein, aber würdest du nicht lieber Witze erzählen auf der Bühne und sagen, die Welt ist schön?
Also für uns ist das alles andere als schlimm. Ja, ja,
wir natürlich, haben, man will ja sein
ja, klar.
Häuschen auch bezahlt kriegen.
Ja, ja.
Nur. Ist ja natürlich dann zu zweit sogar noch einfacher, wenn ihr wirklich ja. zusammen dann macht. Man kann sich austauschen.
Ja, klar.
Hast du da Erfahrung?
Nein, und auch zu dem Thema nochmal. Man kann ja auch sagen, heißt ja oft, die Polizeibeamten sind so unsere Gegner oder so. Klar nehmen wir die oft, ne, wenn die Zeugen ja. bei Gericht sind, hart ins Kreuzfeuer, keine Frage. Ja. Ja, aber wenn die Polizei nicht ordentlich arbeitet, haben wir nichts zu tun. Ja. Ja. Deshalb haben wir an sich auch mal ein ganz gutes Verhältnis zu den Polizeibeamten und gehen da auch so ganz sportlich untereinander mit um. Ne?
Auch da ja. muss man ja sagen, gibt solche und solche, wie in der ganzen Menschheit. Ja, der eine hat einen schlechten Tag, seine Olle hat mal gemeckert oder hat Essen anbrennen lassen, ne, dann ist er so, und der andere ist eigentlich ein ruhiger Typ und will wirklich nur sagen, pass auf, ihr beide auseinander und reicht. Ja, und wenn du eine Acht auf dem Rücken kriegst, dann hast du die halt. Ne, dann ist es so, und dann morgen kommst du wieder raus und macht das nie wieder.
Da gibt es schon große Unterschiede, gerade bei den Polizeibeamten.
Natürlich, ja. aber wenn du natürlich solche harten Fälle, ich muss sagen, toi toi toi, selber in meinem Umfeld nie etwas erlebt, wo ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Oder wo ich sage, alles klar, das könnte man mal bei Aktenzeichen sehen. Ja, aber wir haben eine, und das ist meine Abschlussfrage, wir haben eine mediale Welt. Früher war bei uns in Duisburg Kroll Name. Jeder kannte ihn, ja, der hat Kinder gefressen. Ja, jeder konnte, das wurde auch bei Aktenzeichen damit. Meine Eltern haben mich, ich durfte eigentlich alles, und dann haben die immer wieder geguckt, Markus läuft draußen, weil jeder diesen Fall plötzlich kannte durchs Fernsehen. Heute wird jede Scheiße sofort, der Polizist dreht durch bei Massendemo und dann wird ein Video davon gezeigt, was vorher passiert ist oder wer weiß, uninteressant. Es wird nur dieses Video gezeigt, ja, und so. dürft ihr das mit in die ganze Verteidigung nehmen? Da sagt, wir haben hier ein Video von Karl-Heinz aus Van Eyckel und der hat gedreht, was in Los Angeles los ist.
Also natürlich kannst du auch mal auch teilweise privat gedrehte Videos mit reinnehmen, ja, oder Sachen, die im Fernsehen gezeigt wurden oder heute oft im Internet auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Ja, wenn man da etwas Entsprechendes hat, kann man das in der Regel schon einführen. Ja. Manchmal darf man gewisse Sachen nicht verwerten im Einzelfall, aber bei schwerwiegenden Straftaten wird im Prinzip fast alles zugelassen.
Ja. Ja, das ist schon ein guter Strafverteidiger?
Also ich glaube schon.
Ja, mal abgesehen von der Selbstjustiz.
Jetzt sagen wir mal die Selbstjustiz.
Ich sag mal nur so locker.
Ich befürchte dann ja bei dir fast, du würdest ja auf deinen eigenen Mandanten dann losgehen, ja, so nach dem Motto, du Arsch.
Nein, würde verurteilt werden, aber alle würden lachen. Nein, aber ich möchte tatsächlich, sei ich ganz ehrlich, mit dir nicht tauschen. Es ist bestimmt ein sehr, sehr interessanter Beruf, aber ich glaube, mein Kopf wird zu sehr arbeiten. Ich bin tatsächlich erstmal Bauchgefühl, Richtungssenkner und nicht immer sachlich. Bei der ersten. Man sagt mir immer, gib mir mal 5 Minuten. Ne? Dann sehe ich die Sache wieder ein bisschen anders. Aber insgesamt, wenn ich sehe, der hat dann das gemacht oder wer weiß was, dann ist er durch. Und wenn ich sein Verteidiger bin, dann sage ich ihm, Junge, guck, wo du hinkommst. Ja? Ne? Ich würde kein Geld verdienen, aber ich wäre.
Ich wollte gerade sagen, mit der Einstellung bist du beim Strafverteidiger nicht ganz richtig.
Was also, hast du gelernt? Du hast natürlich Jura gelernt, natürlich, hoffentlich. Wir werden anfangen.
soll auch schon den einen oder anderen mit gefälschten Staatsexamen da gegeben haben, ja, nicht nur bei den Ärzten. Impfpässe. Ja, genau. Ja.
Ja. Wie lange, wo hast du gelernt? Bist du in Deutschland geblieben oder bist du?
Ja, genau. Ich habe in Marburg an der Lahn studiert.
Ja,
okay. Schöne Zeit, 5 Jahre.
Ja.
Danach dann in der Kanzlei meines Vaters in Mahl angefangen. Ja, da war ich schon als Kind übrigens immer, bin früh.
Ja.
Mein Vater macht auch nur Strafrecht bis heute.
Ja.
Früh damit in Berührung holst gekommen.
Holst du dir noch Infos ein?
Ja, immer noch. Also immer er ist noch? Der sogenannte Altmeister, hat manchmal Sachen drauf, da kommt keiner drauf.
Ja.
Das ist wirklich faszinierend. Wie er mit seinem Blick macht das jetzt fast 50 Jahre, mein Vater, und hat ein unheimlich gutes Gefühl da, wo noch was liegen könnte, wo man noch was finden könnte und berät uns alle. Wir haben 11 Anwälte bei uns, berät uns alle, wenn wir einen wichtigen Fall haben aus unserer Sicht und diskutieren gerne darüber.
Warum holst du denn nur einen 12?
Also, wenn es so weitergeht, brauchen wir wirklich nur einen 13. demnächst auch. Ja, ist wirklich sehr, sehr viel los.
Ich guck mal, wenn die Comedy ist, wenn nicht, dann ich bin auch mal zu Uni gegangen, ich habe da Dach gedeckt, aber nein, ich hab angefangen, BWL zu studieren, weil die hatten auch so einen Kakaoautomat, der war total lecker. Ich hab dann im Februar aber großen Auslandshandelskaufmann gelernt und hab meine Ausbildung dann gemacht. 2,5 Jahre nur geübt, sag ich mal, als großen Handelskaufmann, unglaublich. Weil dafür brauchst du nur ein Jahr. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht damals und so. Aber du bist dann, musst du ehrlich sagen, durch deine Eltern oder durch deinen Vater da hingekommen. Mein Vater, DVG, hoch. Hier Oberleitung 40.000 Volt oder was, wenn du da einmal drankommst, sagst du morgen nicht mehr, wer war halt.
Das glaube ich.
Siehst du aus wie Bob Marley nach der Wurmkur und das war's. Ne?
Aber ich lade dich gerne mal ein in die Kanzlei, wenn du Lust hast, Zeit hast, kannst mal gerne teilnehmen am
Mandantengespräch,
wenn der Mandant einverstanden ist.
Eine große Bibliothek, oder?
Auch das, ja. Wir haben
Weil wenn du im Fernsehen siehst, da ist ja für jeden Fall, gib ich dir ein Buch, hier, der hat der Luft aus dem Fahrrad gelassen, 3 Bände.
Und wir haben auch tatsächlich noch die klassische Akte, also wirklich so schön analog auf Papier. Ja. Und in unserem Podcast-Studio, wo wir regelmäßig natürlich dann auch Videos machen für unseren Instagram-Account, da siehst du links und rechts bis unter die Decke 11.000 Akten, die abgelegt sind.
Ja.
Die bilden so die Kulisse für unser Podcast-Studio.
Ja.
Also geil. Akten anstatt Bierfässer, aber es sieht gut aus. Ja. Wenn du Lust hast, lade ich dich gerne mal ein zu uns.
Sehr, dann sehr gerne.
Kannst du mal in die Welt des wahren Verbrechens hineinschauen.
Hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Burkhard.
Sehr gerne.
Das war Burkhard Bedeken. Und ich hoffe, er kriegt sie alle. Hier ist das Buch, da müssen wir natürlich noch.
Wir haben noch 3 Bücher.
Wir haben 3 Bücher, die werden jetzt unterschrieben.
Genau.
Und du kriegst natürlich auch noch ein Buch von mir. Falls der Alltag mal zu hart ist und ich das Buch aufkriege, können wir vielleicht bei dem Trailer aufnehmen. Phil? Nochmal bitte? Wenn wir jetzt für die Sendung Werbung machen, dann jemand. Ich versuche auf Niveau. Sollen wir das so machen oder sollen wir das einfach in die Sendung noch mit aufnehmen? Da machen wir das jetzt. Ja? Lukas ist auch geil. Jetzt kommst du doch.
Ja, hab ich
schon
gesagt.
War ich gerade in einer anderen Kneipe? Ja. Okay, machen wir das so. Ja. Ja. So, heute ganz interessanter Podcast mit Burkhard Beneken. Und zwar ist er Anwalt für Leute, die eigentlich Scheiße gebaut haben, kann man so sagen.
Scheiße gebaut haben sollen.
Sollen haben gewesen wären. Ja, der Konjunktiv findet hier komplett statt. Er hat 3 Bücher für unseren Bingo-Abend mitgebracht. Aber der ist nicht für Bingo, der Buch. Das ist für dich, falls du mal, wenn es zu hart wird, liest du dir meine Witze durch. Die Leute haben das schon alle, aber wir danken dir erstmal für den Bingo-Abend, für deine Bücher. Sehr interessante Geschichten bei und bleibt sauber, ist besser. Sonst kommt ihr in das Buch.
Aber ich hole euch da raus.